Okay, also bevor ich es vergesse, ich möchte mich wirklich sehr
bei Detektor FM
bedanken, weil ihr mir vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten so viel Rückhalt gegeben habt und mich B und G stärkt habt. Und auch ihr habt mich immer wieder gefragt, warum tust du dir das mit dem
Schlussstrich
an? Was da gerade abgeht, ist wirklich mit Verrohung von Sprache überhaupt nicht mehr zu beschreiben.
Eier, ihr braucht Eier.
Ja.
Keiner hört keinem mehr zu, Worte werden einem im Mund verdreht, aus dem Zusammenhang gerissen.
Jan Polei.
Ein Idiot.
Joel Bremer.
Eine Schlampe.
Florian Leue.
Ein Lügner oder total ferngesteuert. Ich hatte eigentlich nur eine Bitte, seien Sie offen. Aber vor allen Dingen auch Demut, Anstand, Menschlichkeit und hoch die Tassen.
Den wollen wir doch direkt mal nachkommen.
Aber lassen wir uns doch nicht zweimal sagen.
Aber ich fand, so gut kam mir der jetzt gar nicht weg,
oder? Ja, es war schon eine sehr klare Ansage, muss man ihr lassen. Aber auch eine schöne Rede von Dunja Hayali. Ich glaube, sie hat den Integrationsbambi bekommen, ne?
Ach, das war gar nicht Oscars.
Der Nachfolger von Bushido.
Ja, für ihr Album von Bordstein zur Skyline zurück.
Geht schon gut los.
Ja. Herzlich willkommen beim Schlussstrich, dem Monatsrückblick von Detektor FM. Und wir haben wieder einiges, auf das wir zurückgucken können. Es war viel los im Februar, oder?
Es ist viel passiert. Also gerade ganz aktuell war zum Beispiel, dass Volker Beck von all seinen Ämtern zurückgetreten ist, der Politiker der Grünen, weil er angeblich mit Crystal Meth, kleiner Hink, erwischt worden ist.
Ja, weil ich überhaupt nicht verstehen konnte, wie ein Grünen-Politiker wegen Drogen zurücktreten kann. Ich meine, was kommt als nächstes, dass Björn Höcke wegen Rassismusvorwürfen hinwirft? Also
die Hitler-Droge. Das ist die reine Hitler-Droge. Außerdem hat Maas seine Schokoriegel zurückgerufen in erster Linie, weil dort Plastikteile gefunden wurden.
Ja, ich habe sogar gehört, dass im Maas mehr Plastik sein soll als im Gesicht von Costa Cordalis.
Ich liebe unseren Stand-up immer mehr. Ich bin Fan jetzt. Jetzt bin ich Fan.
Ja, wir machen jetzt Schluss, weil kann nur schlechter werden.
Ja, um die Themen wird es heute auch gar nicht gehen in der Sendung, denn wir hier beim Schlussstrich reden nur über die wirklich wichtigen Themen der letzten 4 Wochen. Und vor allem wollen wir klären, was halten wir davon? Im Studio sind heute der Mann, der mir eben vor der Sendung noch ein wunderschönes Selfie mit einem Babydelfin gezeigt hat.
Florian Leue. Aber ich habe die Leiche wieder zurück in die kleine Elster geschmissen.
Und außerdem im Studio der Mann, der das neue Album von Kanye West bei Pornhub hochgeladen hat.
Julian Bremer. Und hier ist der Mann, der, ohne Mist, das ist tatsächlich so passiert gestern, der Mann, der einen Ausweis braucht, um Alkohol zu kaufen.
Ja. Bier.
It's funny, because it's true.
Wollen wir da noch kurz drauf eingehen oder haben wir die Zeit?
Nein, leider nicht. Ich möchte nicht näher drauf eingehen. Wir fangen lieber direkt mit der ersten Kalenderwoche an.
Kalenderwoche 5. 1. Februar bis 7. Februar.
Ja, wenn es nach dem Chef der Deutschen Bank geht, dann hebt an dieser Stelle bald niemand die Hände hoch. Denn John Crine hat vorgeschlagen, das Bargeld abzuschaffen. Die Europäische Zentralbank will zumindest jetzt schon mal den 500-Euro-Schein abschaffen und auch die deutsche Bundesregierung will Barzahlungen jetzt maximal bis 5.000 Euro zulassen. Würde uns das überhaupt treffen? Ich weiß gar nicht, habt ihr viel Bargeld gerade dabei oder ist das eher für euch irrelevant?
Ja, eher mau. Guck mal kurz, 10 Porto-Money. Oh, da hast du heute wirklich einen guten Tag bei mir erwischt.
Wie viel sind's?
Ich habe jetzt gerade, scheintiemäßig sind es 55.
Hallöchen.
Und mit Kleingeld, also sind wir bei knapp 56, 38 ungefähr.
Ich weiß, wer das Taxi nach Hause bezahlt.
Taxi oder Pizza?
Ich finde es aber verhältnismäßig viel, so 55 Euro dabei zu haben. Bist du eher so jemand, der auf Bargeld steht?
Ehrlich gesagt, ja. Deswegen hat mich dieser Vorstoß auch ziemlich echauffiert.
Kurz, das ist die alte Ellen Harper-Regel, ne? So 30 Dollar dabei haben, damit man einem Dieb, wenn man überfallen wird, noch was geben kann, ohne auf die Fresse zu kriegen, aber halt auch nicht so viel, dass es wehtut.
Ohne Mist, genauso handhabe ich es immer. Ich habe wirklich sehr, sehr wenig Bargeld immer dabei. Weil ich genau aus dem Grund, dass ich Angst habe, dass ich, wenn es mir mal genommen wird oder ich es verliere, dass es nicht so viel ist.
Daran denkst du wirklich?
Ja, ohne Mist. Und man kann auch nicht so viel ausgeben, wenn man nicht so viel
dabei
hat.
Das ist bei mir immer das Problem, wenn man abends feiern ist oder so. Und dann sitzt es halt doch nochmal locker. Ach komm, da holen wir jetzt noch einen.
Aber warum findest du Bargeld jetzt so geil?
Also ich bin wirklich ein großer Verfechter des Bargeldes. Das hat so gesehen mehrere Gründe bei mir. Also A, geht's ums Physische. Ich bin froh, wenn ich anfassen kann. Ja. Was daran liegt, dass das hängt aber ja damit zusammen, dass man den Bezug zur Summe halt auch immer hat. Also man weiß, wenn man etwas direkt ausgibt, wie viel man dann noch übrig hat, wie viel das wert war sozusagen, was man gerade gekauft hat. Und ich habe halt da lieber immer eine Kontrolle drüber. Und das ist in meinen Augen viel einfacher zu handhaben, wenn man wirklich etwas in der Hand hat. Und nicht nur immer mit Karte oder so zahlt.
Ja. Da möchte ich gleich mal einhaken. Das Argument, das kann ich nicht so recht nachvollziehen. Ich finde, wenn ich halt 100 Euro ausgebe auf einem digitalen Weg, ich bin ein Freund von digitalen Transaktionen, dann weiß ich halt, dass das 100 Euro sind. Da muss ich jetzt nicht einen 100-Euro-Schein für in der Hand haben. Ich finde, das ist halt einfach nur reine Kopfsache.
Das ist auch eine Kopfsache. Also zum Beispiel, es gibt ja auch ein Experiment, das wurde in Staaten durchgeführt und da wurde auch bewiesen, dass wenn Menschen mit Bargeld zahlen, dass ihnen dann die Gehirnregionen angeregt werden, die auch mit Schmerz zu tun haben. Das bedeutet, wenn Leute zahlen,
tut's weh.
Dann tut's weh, genau, um es einfach zu machen. Und so ist das bei mir auch. Und dadurch, dass es weh tut, um es jetzt sozusagen, ist bei mir das Gefühl immer, gib jetzt nicht zu viel aus. Und das ist halt beim Physischen immer noch eher bei mir da.
Ist denn bekannt, ob in dieser Studie auch eben andere Transaktionen untersucht wurden oder ging es da nur um Bargeld? Weil sonst ist das ja relativ nutzlos.
Ging wirklich jetzt nur um Bargeld, aber halt auch in dem Wissen, dass man sieht, wie viel man ausgibt. Also natürlich machst du das beim bargeldlosen Zahlen, also mit Karte oder so auch. Da ist ja auch bewusst, wie viel du ausgibst. Mhm. Aber du verlierst nichts Physisches. Also du steckst halt nur die Karte rein, kriegst deine Karte wieder raus, also kriegst sogar noch was. Und dieser Wert, den du dir einkaufst, den verlierst du nicht von den Sachen, denen du dahin gegeben hast.
Ich muss auch sagen, ich vertraue so digitalem Zahlen irgendwie auch nicht, genau aus dem gleichen Grund, wie ich es eben schon erwähnt habe, dass ich habe einfach Angst, dass das vielleicht mal gehackt wird oder irgendwie Sachen da mir weggenommen werden. Also Online-Banking mache ich nochmal irgendwie so, aber ich habe wirklich Angst, dass ich irgendwann mal kein Geld mehr habe. Und wenn ich in die Sparkasse gehe, dann habe ich schon irgendwie wenigstens den Anspruch. Ja? Also ich will es dann einfach auch haben so. Und also ich habe wirklich sehr große Verlustängste, was Geld angeht. Weil ich finde, Geld spielt einfach eine extrem wichtige Rolle für mich. Also viele Leute sagen immer, Geld ist nicht so wichtig. Ich bin da eher bei Chefcat.
Geld ist nicht alles, sagt man erst, wenn man Geld hat. Geld ist nicht alles.
Und deshalb sitze ich echt krass auf meinem Geld und fände es auch echt schade, wenn Bargeld abgeschafft werden würde.
Ich bin einer anderen Meinung. Ich finde es sehr umständlich, mit Bargeld zu bezahlen. Gehen wir mal vom Supermarkteinkauf aus, den sicherlich irgendwie jeder irgendwie mal früher oder später machen muss.
Lass ich machen.
Lässt du mal. Das ist schon wieder gehoben. Deswegen spielt Geld für dich halt auch so eine Rolle. Mich nervt das halt einfach, dass Leute ihren Einkauf aufs Band legen und dann halt am Ende ihnen einfällt, huch, ich muss ja bezahlen. Portemonnaie rausgesucht, gekramt und dann das Bargeld irgendwie rausgesucht. Das ist alles unnötig lang, ja, und ich warte wirklich hier in Deutschland auf die Einführung von Apple Pay. Ich möchte gerne beim Telefon einfach bezahlen, ich möchte das einfach ranhalten, zack, fertig, aus die Maus. Und ich weiß doch trotzdem, dass ich 40 Euro oder 20 Euro bezahlt habe und ich muss dann halt einfach nachdenken, dass das jetzt so und so viel Geld gekostet hat, auch wenn ich den Schein jetzt nicht über meine Hand geführt habe, ist es halt trotzdem der gleiche Wert und dessen bin ich mir doch bewusst.
Nee, natürlich, das macht es auch einfacher, ohne Frage, aber nicht unbedingt sicherer, weil da bin ich dann auch bei Jan, weil ich hätte jetzt zum Beispiel auch, weiß ich nicht, da ist bei mir eine Schranke im Kopf, wo ich sage, wenn ich da jetzt nur mein Handy hinhalte oder jetzt gerade wurde ja auch vorgestellt, eine Funktion, wo man nur über Selfies bezahlen kann, das macht mir irgendwie Angst. Also da hätte ich auch viel zu viel Schiss vor, dass Geld geklaut werden kann auf Arten und Weisen, die viel zu einfach zu erreichen sind.
Ja, okay, das Thema Sicherheit ist natürlich ein wichtiger Faktor, gebe ich dir völlig recht. Bei Apple Pay ist es ja so, also um das Beispiel nochmal aufzuführen, dass da wirklich in dem System verschiedene, ja man kann sagen, getrennt voneinander agierende Parts sind, sodass eben auch Apple die Transaktionen nicht nachvollziehen kann, sodass da versucht wird, für möglichst große Sicherheit zu sorgen. Ja, am Ende des Tages kannst du aber halt auch ausgeraubt werden und dir dein Bargeld geklaut werden.
Ja, aber nur das, was du dabei hast, nicht dein gesamtes Konto.
Ja, okay, fair enough, aber bei Apple Pay können die auch nicht dein gesamtes Konto ausrauben, sondern eben nur die letzte Transaktion irgendwie da was manipulieren oder so. Also ja, selbst das
halt,
ist schon
schwierig. Ist halt auch immer schwierig, weil ich kaufe halt gerne auch meine Autos und meine Yachten und so. Und das tut mir denn schon.
Ja, kann ich verstehen. Ich will damit nur sagen, die hundertprozentige Sicherheit gibt's halt auf keinem Wege und ich bin halt einfach ein Freund von bequemen und modernen Transaktionen.
Ich fände es aber echt schade, wenn es Bargeld bald nicht mehr geben würde. Ich meine, Flo hat es eben schon angesprochen, es soll von Mastercard demnächst die Möglichkeit geben, mit einem Selfie zu bezahlen. Ich weiß nicht, wie das aussieht, dann sprechen dich Bettler auf der Straße an und fragen, hast du mal ein Selfie? Oder und ohne Bargeld würde es auch diesen wunderschönen Song hier nicht geben. Schmeiß die Puppis durch den Club und
schreit, oh, oh. Ja, da wird er mit Smartphones um sich geschmissen, ne?
Und überhaupt, ich meine, womit bezahlt man dann Stripperin demnächst? Ja? Zieht man die EC-Karte direkt irgendwie durch den Schlitz irgendwie? Oder also, ist ja einfach schade.
Ich muss euch in dem Punkt recht geben, dass da Bargeld tatsächlich, es gibt ja eben zwei Nachteile, finde ich, oder drei Nachteile, die für eine gegen eine Bargeldabschaffung sprechen. Das ist einmal, wir haben es angesprochen, der Datenschutz, beziehungsweise, dass wenn man halt überall nur noch digital bezahlt, halt auch diese ganzen Transaktionen auch nachvollziehbar sind. Ne? Mhm. Das ist halt ein Problem irgendwo, dass man irgendwo seine Spuren hinterlässt. Das andere ist, man kriegt das Geld halt so nicht mehr aus den Banken raus. Ne? Wenn du Bargeld hast, dann kannst du es unter deinem Kopfkissen machen. Aber über diese ganzen Transaktionen im digitalen Bereich ist das immer in diesem System drin. Ne? Das heißt, du verschiebst es von A nach B. Das finde ich halt auch irgendwie schwierig, muss ich sagen. Und der dritte Punkt ist ganz einfach, und dann wird es auch so schöne Filme nicht mehr geben können. Wenn es kein Bargeld gibt, dann, also viele Filme spielen ja auch mit Bargeld. Zum Beispiel habe ich da mal was rausgesucht. Das wäre schade, wenn es das nie gegeben hätte.
Bitte merken Sie eine Münze ein. Hier erfahren Sie Ihre persönliche Münzmelodie.
Und das wäre doch wirklich, das ist das Einzige, wo ich sage, das wäre wirklich schade.
Und ich finde ja, hätten wir kein Bargeld, dann würde auch die Hymne des Schlussstrichs nicht mehr existieren. Schon ein bisschen älter.
Ich hab kein Geld, hab keine Ahnung. Geld, doch ich hab ein großes Maul.
Trifft's doch wie auf den Kopf.
Was ich, also Bargeldabschaffung, wie gesagt, bin ich nicht so dabei. Was ich ganz gut finden würde, ist, die Cents abzuschaffen. Also wirklich dieses kleine Kupfergeld irgendwie abzuschaffen. Da gab es mal einen schönen Bericht bei John Oliver über die Cents die Pennies sind es ja in Amerika, die nämlich teurer zu produzieren sind, als sie ihren eigentlichen Wert haben.
It's true. 1.7 cents to make 1 cent. That really makes the phrase, you have to spend money to make money, ring painfully true.
Und in Finnland ist es sogar so, dass 1- und 2-Cent-Münzen nur noch für Sammlerzwecke geprägt werden. Und ich, bei mir ist es auch immer so, immer wenn ich an der Kasse Kupfergeld zurückbekomme, ist es das Erste, was ich in diese Spendenboxen irgendwie reinwerfe, weil ich möchte einfach kein Kupfergeld mehr rumtragen.
Das Lustige ist jetzt nochmal, um das auch auf Deutschland zu übertragen, in Deutschland ist es genauso. Die Prägung eines 1-Cent-Stücks kostet 1,65 Cent.
Genial.
Das ist einfach, ja, finde ich einfach sinnlos.
Und das, da gebe ich dir vollkommen recht, das nervt mich auch tierisch. Und ich hatte letzte Woche irgendwie sehr viel Münzgeld drin, und das ist mir so ein Portemonnaie, dann fällt es immer so raus, wenn dieses Münzfach nicht so richtig schließt, dann fällt das immer raus. Und dann jedes Mal in Berlin in Kreuzberg, jedes Mal beim Späti, oh, hast du viel Geld, was? Es hat mich so genervt. Also von mir aus können dieses Kupfergeld auch gerne abgeschafft werden.
Und sind wir mal ehrlich, im Leben gibt's doch auch Wichtigeres als Geld, oder Julian?
Das ist absolut richtig. Und jetzt kommen wir zu etwas, was wir eigentlich noch nicht gemacht haben, glaube ich. Aber ich möchte meinem heutigen ersten Song jemanden widmen. Und zwar der wichtigsten und bedeutendsten Person in meinem Leben. Und das ist, jetzt kommt nämlich Chris Rea mit Josephine.
Ist Chris Rea jetzt wichtig für dich?
Der Titel.
Chris Rea wurde letzte Woche 65 Jahre alt. Sehr, sehr schöner Zug von dir, Julian, den Song deshalb zu spielen. Darum ging es, oder?
Nicht ganz.
Okay. Ich fand es trotzdem toll, wie aktuell wir sind. Und jetzt geht's weiter mit dieser Woche hier.
Kalenderwoche 6, 8. Februar bis 14. Februar.
Am Morgen des 8. Februar stand der neue Super Bowl-Gewinner fest. Es waren die Denver Broncos. Und so viele Zuschauer wie noch nie haben das Finale des American Football gesehen.
Omaha!
Was das bedeutet, klären wir auch gleich noch. Ich wollte noch kurz darauf zurückkommen, dass 2,5 Millionen Menschen das Spiel zwischen den Carolina Panthers und den Denver Broncos gesehen haben. Und ich weiß nicht genau, was ist so geil an diesem Sport? Ich habe zwar selber gesehen.
Mehr, oder?
Aber
2,5 Milliarden?
2, naja, in Deutschland.
Ach so.
In Deutschland, ja.
Es ist Deutschland hier.
Ja.
Okay.
Ja, ich habe es auch selber gesehen, aber so richtig kann ich mir auch nicht erklären, warum ist das eigentlich
warum du es geguckt hast.
Es lief halt einfach. Zufall.
Nee, du hast es aber gezielt geguckt, oder?
Ja, schon. Ich habe schon lange eigentlich Football geguckt, ganz früher noch über so illegale Streams, weil es in Deutschland gar nicht angeboten wurde. Und früher konnte ich damit nicht wirklich was anfangen, muss ich zugeben. Da war für mich immer so, das war immer ständig so ein Spielzug und dann hieß es auf einmal wieder
Halt, stopp!
Ja, also es war immer, ständig wurde angehalten, aber inzwischen habe ich schon ein Verständnis irgendwie für Taktik und so und ich erkenne auch an, wenn es da gute Würfe gibt oder wenn es clevere Spielzüge gibt, dann denke ich mir auch manchmal so Bäh! Ja, also so langsam hat es was, aber was hat es für euch, dass ihr es auch geguckt habt? Ihr habt es doch geguckt, oder?
Ich hätte es gerne geschaut.
Bist du eingeschlafen?
Nein, ich hatte zu dem Zeitpunkt weder Internet noch eine Fernsehverbindung, weil ich frisch eingezogen war und da war noch nichts da. Aber ich habe die letzten Male immer geguckt, sogar dann in größerer Runde, richtig Super Bowl feiern, was glaube ich für Deutschland noch nicht so alltäglich ist, aber immer größer wird und ich kann das komplett verstehen. Also ich bin vor einigen Jahren durch einen Freund rangeführt worden, der selber Football gespielt hat und der mich da ein bisschen in die Taktik eingebracht hat, mir die Spielzüge, weil mir ging es vorher auch so, hab's nie verstanden und seitdem macht's halt einfach mega Spaß zu gucken, weil teilweise so gute Spielzüge und alles dabei sind und man muss mal sagen, die Amerikaner wissen diesen ganzen Zirkus einfach als mega gute, unterhaltsame Show zu verkaufen. Mhm. Und das spielt da einfach mit rein.
Auf jeden Fall. Ich fand das gut, dass man in dieser Saison ja zum ersten Mal also so nicht nur den Super Bowl in Deutschland sehen konnte, auf einfachem Wege, ProSieben Max und Sat.1, also RAN hat das ja irgendwie übertragen. Und ich habe die ganze Saison eigentlich verfolgt, zum ersten Mal, also immer diese Sonntagsspiele. Und das fand ich wirklich wahnsinnig spannend. Und ich bin halt auch so jemand, der sich dann sofort in diesen Sport so reinstürzt und habe mich auch mit dieser Taktik angefreundet. Und das ist ja wirklich das Besondere am Football. Das ist ja so ein taktisch basierter Sport. Also klar gibt's auch die Einzelfähigkeiten und so, aber wirklich diese taktischen Finessen, das ist ja wirklich das Geile. Und der Quarterback, der Sieger, also der Super Bowl Sieger, der Quarterback Super Bowl Sieger, Peyton Manning, ist ja wirklich der beste Quarterback aller Zeiten, was seine Zahlen angeht. Und ist ja wirklich auch ein Genie, kurzfristig Spielzüge umzustellen. Das heißt, sie stellen sich ja dann auf, haben ja ihren Play und dann Peyton Manning stellt ihn gerne einfach mal spontan um, weil er irgendwas sieht, irgendeinen Einfall hat und das klingt immer so wahnsinnig abgefahren.
Come on, dice right, ice cream, alert, 654, Jose, okay, on nothing. Check, Brown, Richmond, 96, double, 96.
Was zur Hölle?
Check, oh, what a flare. Oh, oh. Dice right, short ox. Short
Ox,
Richmond, Florida, Buffalo,
97,
double.
Das ist ein Spielzug. Nein, also verschiedene, aber
so, okay.
Das hört sich an wie ein Rezept immer. Könnte auch Koch sein.
Wie ein Orchester quasi dirigiert er seine ganze Mannschaft und spricht auch mit allen Mannschaftsteilen nach vorne, nach rechts, nach links und geht nochmal ein paar Schritte. Ich finde das wahnsinnig abgefahren. Und er wurde auch mal gefragt, was ist das eigentlich, was macht er da und überhaupt? Ja, und seine Antwort darauf war,
a lot of times, Kenny, we have no idea what we're doing, but the defense doesn't know that we don't know what we're doing, and that's next level.
Und das ist halt das Geile. Manchmal redet er einfach nur irgendwelche Codes und keiner weiß, was er will, aber es sieht so aus, als ob
es ist. Es ist wie super bei uns, ne? Keiner hat eine Ahnung von nix. Wir reden einfach drauf los, aber das Produkt wird gut.
Wirklich, das hat mich dann auch gefreut, dass Peyton Manning, auch wenn er Republikaner ist, oh mein Gott, der Sport ist Sport. Hat mich dann sportlich tatsächlich gefreut, dass er das nochmal gerockt hat, obwohl er auch nicht so gut war.
Aber ist das nicht auch der Grund, warum der Sport in Deutschland noch nicht so mega angekommen ist, auch wenn es jetzt immer mehr Leute gucken? Der Sport ist einfach sehr, sehr kompliziert, oder? Also diese ganzen Begriffe, die es da gibt und so, das dahinter zu steigen,
ist,
dauert.
Er ist sehr kompliziert. Ich glaube, es liegt auch daran, was mich am Anfang auch abgeschreckt hat, dass die Spielzüge halt einfach unglaublich kurz sind. Also es geht ja meist wirklich nur um ein paar Sekunden.
Ja.
Und im Gegensatz dazu sich die Spiele halt aber auch extrem in die Länge ziehen können. Ja. Also es geht ja dann manchmal schon um die drei, vier Stunden. Und ich glaube, das ist das deutsche Publikum, die halt größtenteils auf Fußball fixiert.
Sehr einfacher Sport, sehr, sehr einfacher Sport.
Also zumindest was das Reglement so anbelangt, da doch sehr verwöhnt sind und deswegen da immer eine gewisse Scheu vorsteht. Aber sobald man halt reingefunden hat, macht es halt unglaublich Spaß, das anzuschauen.
Auf jeden Fall. Und dass der Sport auch sehr kompliziert ist, merkt man auch daran, dass selbst die Moderatoren, die das bei RAN moderiert haben, immer wieder einen Haufen Fehler gemacht haben. Das wurde so in dieser Internet-Community immer wieder besprochen, dass zum Beispiel ein Jan Stecker, wurde ihm mehrfach vorgeworfen, dass er keine Ahnung hat, weil er immer wieder die gleichen Regelkunde völlig falsch interpretiert hat. Das war echt Wahnsinn.
Weil er doch selbst mal gespielt hat, oder?
Er hat selbst gespielt und er bezeichnet, also er stellt sich auch gerne da als der Quarterback überhaupt so in Deutschland. Und das war ihn dann, fand ich persönlich, meine Kenntnis reicht ja nicht aus, aber den Leuten, bei denen ich das gesehen habe, denen traue ich da. Und das fand ich dann echt bemerkenswert.
Aber habt ihr schon mal in Deutschland ein Footballspiel gesehen? Es gibt ja auch eine deutsche Footballliga.
Ich habe ehrlich gesagt, durch meinen Kumpel damals, habe ich zwei Spiele angeschaut, also zwei größere, einmal in Braunschweig. Und dann habe ich den German Bowl, als er in Magdeburg mal war, habe ich mir auch angeguckt.
Und das war der deutsche Super Bowl quasi.
Genau, genau, das Finale des deutschen, ja genau,
der deutschen Pendant
zum Super Bowl. Und das war, muss ich mal sagen, das Stadion war überraschend gefüllt.
Aber was heißt denn überraschend gefüllt?
Genau weiß ich es jetzt auch nicht.
Also ich
mehr.
Das
ist
mal
schon
so,
ein paar Jahre her.
Ich habe mal Zahlen rausgesucht, also ausnahmsweise nicht du, sondern ich habe mal Zahlen rausgesucht. Der Zuschauerschnitt in Deutschland liegt bei so 1300 Zuschauer in der regulären Saison und 2500 in den Playoffs, wenn es dann um auch was geht. Das sind in etwa so viele wie in der Regionalliga beim Fußball und selbst beim Handball.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Ich glaube, das darf man jetzt nicht als Vergleichswert nehmen, weil halt einfach die Kultur hier viel stärker auf Fußball und Handball angelegt ist.
Ja.
Und aber dafür war es wirklich extrem gut gefüllt in Magdeburg. Da hast du auch gemerkt, da kamen sehr viele Leute aus ganz Deutschland. Und um es einfach mal zu sagen, es war eine gute Show, es hat Spaß gemacht zu gucken. Und ich liebe es ja, die Maskottchen anzuschauen. Also super.
Woher kommt das?
Ich weiß nicht, ich wäre gern Maskottchen.
Das wäre ich auch gern.
Das muss so ein geiler Job sein. Du bist viel zu groß von den Proportionen, bist halt irgendein Tier und du kannst dir einfach mal alles erlauben.
Ja,
und niemand nimmt es dir übel, weil du halt einfach zuckersüß aussiehst. Das ist super.
Ich finde aber gerade dieses, dass es doch kleiner irgendwie ist und in kleinen, also ist, in Deutschland wird ja auch in großen Stadien gespielt, trotzdem,
ja,
die dann halt nur so Viertel gefüllt sind und das turnt mich so ein bisschen ab. Also es kommt nicht so, finde ich, so richtig Stimmung auf in Deutschland und dann ist es so ein Teufelskreis, ne? Also die Stadien, da sind zu wenig Leute, deshalb ist keine Stimmung, deshalb kommen keine Leute hin. Und dann, also für mich hat es überhaupt keinen Reiz irgendwie hier.
Aber du warst ja nicht da.
Nein.
Aber ich glaube dadurch, dass der Sport jetzt an sich, dass man einen einfachen Zugang hat, dass sich das vielleicht in den kommenden Jahren ändern könnte und er immer mehr sich an Popularität erfreuen wird. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Und trotzdem wird er nie ranreichen an dieses Spektakel aus Amerika. Also ich will gar nicht mir ausmalen, wer in einer deutschen Halbzeitshow auftreten würde. Höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht.
Helene Fischer.
Ja, im besten Fall.
Das ist ja auch okay so. Andersrum ist ja Soccer in den USA wahrscheinlich nie so ein Ding wie die großen vier Sportarten mit NFL, NBA, MLB und NHL.
Ja. Aber da, was Jan zum Beispiel auch gerade angesprochen hat, das finde ich immer auch sehr interessant, dass diese Halbzeitshows nochmal ein eigenes Spektakel im Spektakel sind. Jeder fabuliert immer rum, was wird passieren in der Halbzeitshow und das sind ja auch mega große Events, wenn man das so sieht und allein deswegen lohnt sich es manchmal doch an. Ich sag nur Nipplegate, ne? Wie ein so ein Ereignis von Janet Jackson vor einigen Jahren dazu geführt hat, dass seitdem halt diese ganzen Halbzeitshows oder generell viele andere Shows auch mit einer zeitlichen Verzögerung gesendet werden, um unliebsame Dinge noch schnell möglich rauspiepen oder rausschneiden zu können und das hat halt schon einen ziemlich starken kulturellen Input einfach.
Ja, ich fand dieses Jahr die Halbzeitshow auch mega gut. Es gab da den Tag danach den Weißartikel, Beyoncé hat dieses Wochenende zerfickt. Ja, das kann ich nur unterschreiben.
Jetzt ärgert es mich noch mehr, dass ich es nicht gesehen habe.
Sie hat mit Bruno Mars ein richtig, richtig gutes Cover von seinem Song Uptown Funk hingelegt. Und danach kam wirklich ungeschnitten das hier.
Also, der deutsche Klatschkern.
Also ganz ehrlich, Klocks ist ein geiler Song, 2012 gewesen, ja. Aber in der Halbzeitshow ist es einfach ein riesiger Downer. Und es spricht Bände, finde ich, dass es auf YouTube extra das Video gibt, Halbzeitshow Bruno Mars and Beyoncé only, ja. Sogar von der NFL hochgeladen.
Es war Coldplay, ne?
Ja, Coldplay. Ja. Und ich finde, Coldplay gehört da einfach nicht rein. Also ich finde es...
Fehlt auch Nickelback.
Oh, das war...
Nee, Kanadier werden da nicht reingelassen. Nein, Nee, aber es ist schon, aber wie gesagt, auch dieser Auftritt von Beyoncé dieses Jahr hat ja auch zu einem ziemlich starken politischen Statement dann von ihr geführt, also was für die Rechte der Frauen und allem und auch der schwarzen Bevölkerung geführt hat. Und da sieht man halt auch, was für eine Bühne dieser Auftritt bieten kann und wie wirklich überaus grandios das alles einfach ist, dieses riesige Spektakel.
Auf jeden Fall. Und es ist ja, wird man ja in den Übertragungen auch nicht müde, das zu betonen, die meistgeschaute Sport-Einzelveranstaltung.
Nach Olympia.
Einzelveranstaltung, genau. Genau. Deswegen zählt auch das WM-Finale nicht mit zu, weil das ja im Rahmen eines Turniers ist und ja, das Super Bowl ist halt irgendwie das ganz große Ding. Und was ich halt auch irgendwie geil finde, ist halt, wer den Super Bowl gewinnt, der ist halt Weltmeister. Ne? Also die sind halt dann Weltmeister und nicht also USA-Meister, sondern Weltmeister. Das finde ich ja irgendwie mal eine Ansage, weil ist ja auch so, da kommt ja nun mal keiner ran, weil die Qualität da nun mal die beste ist, aber ja, kann man mal so machen.
Florian, welcher Künstler läuft denn in unserer Halbzeitshow?
Ja, vermutlich einer, der gute Musik macht, aber der es nie in die Halbzeitshow des Super Bowls schaffen wird. Und zwar spielen wir jetzt Benny Sings mit dem wunderbaren Titel You and Me.
Benny Sings You and Me, ausgewählt von Florian Leue, der Mann, der bei uns die Farbe in das Wort Musikfarbe bringt. Ja, was denn?
Ja, klar. Ich bin eher blass.
Hab das ich immer gedacht. Das hier ist der Jingle für den nächsten Themenblock.
Kalenderwoche 7, 15. Februar bis 21. Februar.
2 Tage lang wurde in Brüssel diskutiert, denn Großbritannien wollte Sonderrechte für ihr Land innerhalb der EU. Im Prinzip ging es darum, sie wollen weniger zahlen, sie wollen weniger Auflagen von der EU, sie wollen Mitspracherecht bei Entscheidungen in der Eurozone, obwohl sie selbst der Eurozone gar nicht angehören. Ja, sie haben immer noch das Pfund. Was haltet ihr von diesem Alleingang der Briten, das so alles einzufordern für sich?
Ich fand es ein ganz heikles Thema, muss ich sagen, weil ich dem sehr kritisch gegenüberstehe, sowohl dem Brexit, wo ich, naja, wie kann man sagen, jetzt nicht dagegen ist, weil hat man ja keine Also
Brexit Auswahl. Ist halt die Drohung quasi.
Genau, des Austritts aus der EU von Großbritannien würde ich als ganz schwierig empfinden, sowohl für Großbritannien als auch für das Gebilde der EU.
Aber erstmal so diese Forderung jetzt, die sie jetzt gestellt haben, was...
Finde ich auch nicht richtig einfach, weil dafür ist Großbritannien einfach ein... Global gesehen zwar jetzt nicht unwichtiges Land, aber es ist einfach mal nur ein Land innerhalb dieses Staatengebildes und diese Einforderung der Rechte und dieses Aufplusern finde ich einfach nicht gerechtfertigt und widerspricht meinem Verständnis diesen ganzen Gebildes.
Ja, das kann man, also total verständlich, das so zu sehen. Diese Forderungen sind auch wirklich teilweise echt absurd. Man muss aber so ein bisschen verstehen, warum der Brite...
So, der Brite an sich,
also genau, der Brit TM, warum der so denkt, also Großbritannien hat irgendwie seit jeher allein schon durch die geografische Lage ja irgendwie auch so eine Sonderstellung und auch in ihren eigenen Denken sind sie halt, sie fühlen sich nie so als Europäer, sondern immer so als extra Anhängsel.
Die haben das nie verkraftet, die USA verloren zu haben.
Wahrscheinlich auch das. Und dass deswegen halt auch diese Teilabsplittung und diese besondere diese Sonderstellung eben auch.
James Cameron hätte ich besser. James Cameron ist der richtige. Nee, David Cameron ist der. David Cameron.
David Cameron ist als Premierminister, so wie James Cameron Titanic, also bringt ein großes Schiff zum Sinken. Oh.
James Cameron war der Präsident von Avatar, ne?
Genau.
Und David Cameron hat ja selber auch gesagt, er sieht sich gar nicht als EU-Bürger. Er gibt offen zu.
I do not love Brussels. I love Britain. And I will never say that our country couldn't survive outside Europe. We are Great Britain. We can achieve great things.
Was man den Briten nicht absprechen kann, sie haben einen geilen Akzent.
Er ist halt Patriot durch und durch. Und für Deutsche, finde ich, ist es immer sehr schwer vorstellbar, sowas zu sagen. Ja, also wenn in Deutschland jemand sagt, ich liebe mein Land, dann klingt das gleich komisch, dann klingt das irgendwie so.
Ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland.
Und jetzt alle.
Ich liebe Deutschland.
Klingt einfach
spannend. Als Bayer kann man das schon machen.
Nee.
Obwohl es mich auch gewundert hat, also David Cameron sagt ja, er will nur das Beste für sein Land und eigentlich hat Großbritannien ja schon viel von der EU profitiert, ja. Es gab da so ein Meme von aus dem Film Das Leben des Brian, denn im Film gibt es eine ähnliche Situation, da wollen sich die Juden von den Römern trennen und dann wird da auch debattiert.
Sie haben alles genommen, was wir hatten. Was haben Sie dafür als Gegenleistung erbracht, frag ich.
Den Aquädukt.
Oh, ja, den haben Sie uns gegeben, das ist klar.
Und die sanitären Einrichtungen.
Medizinische Versorgung,
Schulwesen, die öffentlichen Bäder.
Ja, und genauso hat die EU auch schon viel für Großbritannien getan. Es wird in diesem Meme erklärt.
Was hat die EU jemals für uns getan?
Freie Einreise, Fördergelder für die Landwirtschaft, 57% des Handels laufen innerhalb der EU. Und also sie profitieren einfach sehr von der EU. Und deshalb kann ich auch diesen Brexit, diesen drohenden, nicht nachvollziehen.
Ich finde auch, also da hat sich Cameron auch selbst so ein bisschen widersprochen, als er danach dann vor die Presse getreten ist und dann gesagt hat, dass dieses Erringen der Sonderbefugnisse, sagte er, dass das sein Land sicherer, stärker und besser mache, da sie jetzt in der EU bleiben. Wo ich mir dann auch denke, okay, wenn du jetzt selber sagst, dass dein Land sicherer, stärker in der EU ist, dann ist es Quatsch gewesen, vorher so eine Kampagne zu fahren mit dem drohenden Ausstieg aus der EU.
Auf jeden Fall. Ich finde diese Forderungen der Briten auch sind sehr nationalistische Forderungen. Und da also bin ich ja grundsätzlich nicht so ein Freund von. Aber ich möchte nochmal, um versuchen vielleicht so ein bisschen, na, nicht Verständnis, aber so eine philosophische Ebene aufmachen, habe ich bei HR2, der Tag, gehört, da hat ein Philosoph über dieses Thema gesprochen und der meinte eben, dass man im angelsächsischen Raum, wozu eben auch der Großbritannien gehört, eben eine ganz andere Herangehensweise hat, dass man eben so Fälle eben nach, also lösungsorientiert betrachtet. Das heißt, wenn ich einen Zug habe und der, da ist eine Weiche und der Zug ist so gestellt, dass der 10 Arbeiter umbringt, überfährt, oder der Weichen, da ist ein Weichensteller, der könnte das verhindern auf eine andere Strecke, wo ein Arbeiter getötet wird. Da würde der Brite TM würde dann auf den einen umlenken, weil eben das natürlich irgendwie besser wäre, wenn einer stirbt anstatt 10, während man im kontinentalen Europa davon viel mehr von seinen Moralen und Werten ausgeht. Und da ist es dann eben so, dass man, wer hat das Recht zu sagen, das jetzt umzulegen, damit der eine stirbt? Und
das ist die ewige Debatte des Egoismus gegen den Ultraismus.
Meinetwegen, aber deswegen ist es eben so, dass man in im kontinentalen Europa eben viel mehr an dieser Idee Europa hängt, ja, und nicht an einzelne Forderungen das festmacht, sondern wirklich man sagt, man will das große Ganze sehen und das eben zusammenschaffen.
Und ich, also genau so sehe ich es auch, da fühle ich mich total...
wie. Also du würdest den die 10 sterben lassen.
Ja, sofort. Ich verstehe es nicht, also wie Flo das vorhin auch schon gesagt hat, die EU ist für mich so ein solidarisches Gebilde, ja, und ich verstehe nicht, wie man das jetzt so ausnutzen kann und auch total offen ausnutzen kann, also James Cameron sagt ja selbst.
Our plan for Europe gives us the best of both worlds. Get all the benefits of being in the European Union, but our special status also means we're out of those parts of Europe that do not work for us.
Das ist halt super egoistisch. Also das kann man natürlich aus ihrer Sicht nachvollziehen, aber so im großen Ganzen finde ich das also...
Ich finde es auch, wie gesagt, für das Gebilde der EU finde ich es halt auch schwierig, weil das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist dabei, als ich gehört habe, was für Kompromisse errungen wurden, dass Großbritannien diese Eingeständnisse errungen hat und ich mich gefragt habe, wie muss sich Griechenland fühlen? Also Großbritannien kriegt Zugeständnisse dafür, dass sie in der EU bleiben und ein halbes Jahr früher wurde Griechenland einfach komplett gekürzt mit der Drohung, dass sie ausgeschlossen werden. Und das ist für mich nicht kein kohärentes Staatengebilde, so wie ich es mir wünsche.
Vielleicht können wir noch sagen, was das für Zugeständnisse waren.
Das sollten wir sogar noch
tun. Ja, bitte.
Jetzt gucken wir uns gegenseitig an.
Zum einen wurde errungen die Kindergeldforderung, also dass EU-Länder die Kindergeld in andere EU-Länder überweisen müssen, sollen diese Zahlungen künftig an den dortigen Lebensverhältnissen anpassen können.
Sprich, wenn deine Kinder in Polen leben und da die Lebenshaltungskosten also, gering sind.
Nee, genau, wenn die Kinder genau in Polen leben, aber die Eltern hier in Deutschland arbeiten sozusagen, dann muss Deutschland den Eltern nur die Verhältnisse von Polen zahlen, genau. So gesehen.
Was hat das mit Großbritannien zu tun?
Die haben das gefordert. Also es gilt jetzt für alle Länder, aber Großbritannien waren die Ersten, die das wollten.
Genau, und dann geht's. Der größte Streitpunkt war vermutlich die Sozialleistung. Also jetzt ist rausgekommen, dass zugewanderte EU-Bürger erst nach bis zu 4 Jahren Anspruch auf volle Unterstützungsleistungen haben in dem jeweiligen Land. Und Großbritannien hat eine sehr viel stärkere Einspruchsrechtrolle bekommen. Also bei Bestimmungen, die innerhalb der EU gefällt werden würden, hat Großbritannien nun ein größeres Vetorecht, kann man.
Und das finde ich halt generell nicht gut, weil wenn, dann müssten diese Regeln jetzt für alle gelten. Also das ist halt so dieses, genau wie du Julian das vorhin beschrieben hat, so dieses Gemeinschaftsgebilde und nicht einer kriegt eine Sonderrolle, sondern wenn, dann für alle. Und teilweise ist das ja auch so, dass zum Beispiel mit dem Kindergeld, dass Deutschland das jetzt auch überlegt zu machen, aber so diese Sonderrolle ihnen dazu zuzusprechen, finde ich nicht im Sinne der Idee eigentlich von der Idee.
Genau, das ist das eine Problem, dass man eben sagt, da kommen natürlich andere Staaten und sagen, ja Moment mal, das wollen wir irgendwie auch haben, und gerade in einer Zeit, wo das mit der EU alles ein bisschen auch schwierig ist, ich denke mir an Ungarn mit der Flüchtlinge, Debatte. Das ist alles gerade ein bisschen schwierig. Der zweite Punkt ist aber auch, dass innerhalb des UKs, des United Kingdoms, da nochmal ganz andere Fragen sich stellen, weil die Schotten zum Beispiel sehr gerne, also sehr EU-freundlich eigentlich sind. Und da ist nochmal ganz andere, also innerhalb des Kingdoms da wirklich zu großen Problemen kommen kann. Und wenn jemand
das interessiert, der soll mal bitte auf Detektor FM auf die Schlussstrich-Sendung vor ein paar Monaten gucken, da haben wir da schon mal drüber gesprochen.
Ausführlich. Genau. Und das ist eben einfach, ein schottischer EU-Bürger fühlt sich jetzt nicht auf einmal nicht mehr als EU-Bürger, weil die da in London irgendwas beschließen. Das ist dann auch nochmal eine rechtliche Grauzone. Also, wenn dieser Brexit kommen sollte, birgt das nochmal auch an ganz anderer Stelle für viel größere Probleme.
Also ich bin auch sehr gespannt, am 23. Juni wird über den Verbleib von Großbritannien in der EU abgestimmt. 47 Millionen wahlberechtigte Briten fragen sich dann. Should I stay or should I go? Letzte Hochrechnungen haben ergeben, es sind ein Drittel sind dafür, ein Drittel sind dagegen, ein Drittel sind unentschlossen. Ja. Bis jetzt gab es das noch nicht, dass irgendein Land ausgetreten ist aus der EU.
Hoffentlich bleibt das auch so.
Ja, also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn dieses Gebilde
EU. Ich meine, sobald, das ist halt der Punkt jetzt auch, es ist ein Präzedenzfall auch jetzt durch das Erringen dieser Sonderstatus erfasst worden, und sollte das jetzt passieren, dann wer sagt, also die Festigkeit der gesamten EU wird dadurch einfach in Frage gestellt, wenn es dann heißt, okay, wenn du eigentlich willst, dann kannst du halt austreten. Und ich hoffe, dass das einfach verhindert wird.
Also dieser Fall ist ja auch gar nicht so richtig vorgesehen. Also es wäre tatsächlich das erste Mal, dass ein Land austritt. Bislang ist die EU immer nur gewachsen und größer geworden, so wie die ist die Idee an sich auch mehr vorsieht. Ja. Aber es ist gar nicht klar, wie so ein Austritt verlaufen soll. Sind die denn auf einmal jetzt draußen? Ist das eine Verhandlung über mehrere Jahre? Also auch da muss man halt gucken, wie funktioniert das? Das ist wirklich ein riesen Problem. Und deswegen, Briten, überlegt doch nochmal, ob ihr euch das wirklich so gut überlegt habt.
Bin gebadelt.
Ich habe keinen Bock, mich da jetzt mit diesen ganzen Verträgen auseinanderzusetzen, weil am Ende bin ich wieder der das machen muss.
Ja, Julian, der hat nämlich einen Nebenjob in Brüssel.
Genau.
Als EU-Austritts.
Dings.
Bums. Verwalter.
Ja.
Musikalisch bleiben wir jetzt erstmal Großbritannien treu. Zumindest klingt das sehr nach 80er Jahre Britpop. Hier ist
Drangsal. Maniac, she's a maniac.
Fast. Drangsal mit Ellen Aline.
Hey.
Hey.
Würden The Cure 2016 noch Musik machen? Es würde wohl so klingen. Das war aber Drangsal mit Ellen Aline. Klingt auch nach britischem Akzent, ist aber ein Deutscher. Und im Videoclip ist Jenny Elvers zu sehen, ja?
Oh, hey! So, ist sie da, torkelt sie betrunken ein bisschen rum?
Nee, aber sie leistet Abbitte und geht zum Pfarrer, und weil sie gesündigt hat.
Ah, wahrscheinlich also Fiktion, okay.
Soweit mein schnell zusammengegoogeltes Musikwissen. Detektor FM Musikredakteur Gregor Schenk ist hoffentlich stolz auf mich. Wir kommen zur letzten Kalenderwoche.
Kalenderwoche 8. 22. Februar bis 28. Februar.
Am 27. Februar 1996 sind sie auf die Welt gekommen, die Pocket Monster. Ich wusste gar nicht, dass das die Abkürzung ist.
Bestes Datum, um auf die Welt zu kommen, muss ich mal sagen.
Die Rede ist von den Pokémon.
In welcher Entwicklungsstufe bist du? Ja.
Ich bin in mittlere Entwicklungsstufe, aber mein Durchbruch zur dritten, wie nennt man das? Haben die denn verschiedene Namen eigentlich?
Stimmt.
Ja, nein.
Aber lass uns doch nochmal zurückkommen.
Lass uns zu dem Hauptthema, dem Pokémon, kommen.
Ja, als sie vor 20 Jahren rauskam, war man zunächst skeptisch. Die Sendung ZDF Heute Plus hat Berichte aus dem Jahr 2000 zusammengetragen, als die Pokémon auch in Deutschland ankamen, und man war wirklich sehr skeptisch.
150 zum Teil ziemlich brutale Mini-Monster, die im Nintendo Game Boy leben, beherrschen zurzeit die Fantasie der Kindergarten- und Schulkinder.
Kinder der Klasse 3B sprechen über ihre Pokémon-Sucht. Viele sind froh, dass Pokémon hier jetzt tabu ist, musste mancher doch sogar seine Eltern bestehlen, um beim Pokémon-Handel auf dem Schulhof mithalten zu können.
Ihr Erfolg war trotzdem nicht aufzuhalten. Es gibt sie inzwischen als Serie, als Film, als Plüschtiere. Und inzwischen kommen auf jeden Menschen 3 Pokémon-Sammelkarten. Sehr schöne Statistik.
Die im Umlauf sind. Wahnsinn.
Ja. Krass. Wie sieht es bei euch? Habt ihr die Karten gespielt oder habt ihr Gameboy gespielt?
Beides.
Bist du einer von denen, die noch Karten haben?
Im Zuge der Vorbereitung hatte ich nämlich überlegt und ich weiß nämlich, dass ich dann angefangen habe, die Karten zu sammeln und ich dann wirklich nicht groß gespielt habe, aber man stolz war, wenn man diese, es gab so limitierte Karten und
Glitzis?
Genau.
Glitzis so, und Stoffis?
Stoffis nicht, aber Glitzis auf jeden Fall. Da war zum Beispiel Mew eins davon. Mhm. Und man dann wirklich angefangen hat zu tauschen und man dann gesagt hat, okay, pass auf, ich gebe dir 2 von diesen, wenn du mir eine Karte deiner gibst. Und da war ich noch ein bisschen mit drin, habe aber auch spät angefangen, genauso wie mit dem Gameboy-Spiel. Aber ich habe die rote Edition, habe ich angefangen, dann hat es mich angefixt, habe es leidenschaftlich durchgespielt, war aber auch einzige Edition, die ich davon gespielt habe.
Aber dann konntest du ja gar nicht alle Pokémon
spielen. Nein, ich konnte nur 150.
Nee, eben nicht.
Doch, nein. Ging's nicht?
Nein. Nee? Die rote hatte nur einen gewissen Teil von diesen 150.
Ja.
Die blaue hatte die ergänzenden Pokémon.
Ah,
und du konntest nur alle 150 haben, wenn du jemanden kanntest, der die blaue hatte, du die rote und dann mit einem Linkkabel euch zusammengeschlossen habt und dann Pokémon getauscht habt. Und ratet mal, wer das gemacht hat.
Nein, wirklich?
Ja.
Also Julian, hattest du alle 150 Pokémon?
Nein. Das ist eine große Wunde, hatte ich nicht. Aber ich hatte viele, die man in der roten nicht haben konnte, weil ich eben tauschen konnte. Das war sehr aufregend.
Jetzt bin ich
das war wirklich
neidisch.
Aufregend.
Jetzt bin ich sehr neidisch.
Damals so wirklich Gameboy an Gameboy-Kabel und
es hat einen auch echt gefesselt,
Vor 20 sagen. Jahren, also vielleicht vor 17, 18 Jahren, das war echt aufregend.
Ich fand auch, das Spiel hatte halt so ein bisschen Competition, ne? Also man musste irgendwie, man konnte was sammeln und gleichzeitig konnte man irgendwie kämpfen und man
trainieren,
genau,
und alles.
Die Dinger konnten
alles
aufsteigen. Und es hatte auch so einen ersten Open World Charakter, fand ich. So ein bisschen wie GTA, ja?
Ja. Nur ohne Knarren. Ja.
Und ich fand aber auch, dieses Open World Ding hat einem schnell die Lust genommen, weil alle 5 Meter kam dann irgendwie das hier.
Ja.
Oh,
Hohen Gras.
Ja,
im hohen
Gras. Und dann kam so ein ganz billiges Pokémon raus.
Taubsi oder Radfratz.
Zubat.
Wo sich einfach nicht gelohnt
hat. Safcon. Der konnte nichts außer Härtner.
Wo sich es einfach nicht gelohnt hat, da einen Pokéball hinzuschmeißen.
Nee. Was ja, aber man hatte am Anfang ja die Auswahl zwischen 3 Pokémon, ne? Weil man konnte am Anfang, durfte man nur mit einem starten. Es gab Glumanda, es gab Bisasam und es gab Shiggy. Shiggy nicht zu verwechseln mit
Mr. Bombastic.
Er hatte ähnliche Moves drauf.
Das war was
ganz anderes. Mr. Lava.
Und ich fand das eine mega krasse Auswahl. Also das war total durchdacht, weil alle Elemente vertreten waren. Glumanda war Feuer, Shiggy war Wasser und Bisasam war Erde.
Und mehr gibt's ja nicht, mehr Elemente.
So.
Muss man wissen.
Hört's dann auf. Welches habt ihr damals genommen? Wisst ihr das noch?
Ich habe Glumanda, weil ich war immer so ein Feuertyp.
Ich habe beim ersten Mal Bisasam, beim zweiten Mal auch Glumanda genommen.
Ich habe Shiggy genommen.
Echt, Bisasam war für mich...
Ja, aber so ich hab's bereut, deswegen wollte ich mit Glumanda nochmal.
Weißt du, dieser Samen war für mich immer, oh Gott, ein Pokémon, was mit Samen schmeißen um sich kann, das ist doch schon so.
Ich hab mich damit identifiziert.
Ist doch Feuer ist halt geil, so Feuer ist halt heiß.
Ja. Mein Lieblings-Pokémon war aber Kleinstein. Kennt ihr mal noch Kleinstein? Das war einfach nur ein Stein, der aber sehr große Arme hatte.
Sehr große Arme.
Und die war ein Pumper.
Die Weiterentwicklung waren mal 2 Steine.
Ich glaube, Kleinstein war immer auf Testos. Also, ja, das
Gefühl. Und sein Kumpel Onyx, nicht zu vergessen, dieses riesen Schlangenstein-Dings-Bums.
Ja. Mein Lieblings-Pokémon war ja Porygon.
Was war das?
Das war das, was sich wirklich die äußere Hülle der anderen Pokémon annehmen konnte.
Wow.
Das hat sich immer so angebietet, so ein Chamäleon-Pokémon sozusagen. Das fand ich geil. Weil dann hattest du ein Pokémon und konntest alle anderen haben, sozusagen.
Und es gab ja dann in diesem Gameboy-Spiel schon die Möglichkeit, zu cheaten. Und ich weiß nicht, ob ihr das kanntet. Es gab irgendwie.
Cheaten kenn ich nicht.
Nee, kennst du nicht, nee. Es gab die Möglichkeit, da irgendwie bestimmte Tastenkombinationen auf der Insel dann hoch und runter zu schwimmen. Und wenn du das Item an 6. Stelle hattest, dann hat sich dann, du gekämpft hast, den Kampf abgebrochen hast, so ganz weird. hattest du das Item 99 Mal. Und es gibt nämlich im Spiel diesen Meisterball, genau, es ist Meisterball, womit du Pokémon fängst. Jetzt reden
wir echt wo du über Pokémon. Dich, wo du dich denn geärgert hast, wenn du den halt, aus Versehen genau, mal geworfen genau. hast.
Genau, den gibst du nämlich nur einmal und den hast du an sechster Stelle gelegt und dann hast du 99 Meisterbälle und konntest alles fangen.
Ja, aber was ich mich immer gefragt hatte, welcher Nerd findet das raus, ja, dass das so das, funktioniert?
Das ist die Frage.
Das muss doch echt ein Typ sein. Hä, warum hab ich
das? Das ging dann so auf dem Schulhof rum. Ja, hast du schon gemacht. Hey, hast du schon mit, aber ich zeig dir, wie du alles kriegst. So, es war wirklich dubiose Kreise, wo das herkam. Ja, aber
es hat einen einfach gefesselt.
Aber es hat mich, funktioniert. Es hat wirklich funktioniert.
Hat es auch ziemlich lange gefesselt. Und zwar habe ich mir dann damals noch, und da war ich sehr heiß drauf, für den N64 Pokémon Stadium geholt. Ja. Und das war damals das teuerste Spiel, was ich mir für eine Konsole geholt habe. Ich glaube, das hat 124 D-Mark damals gekostet. Und das war halt einfach nur in dem Stadium, dass du denn gegeneinander kämpfen genau. konntest.
Du konntest ohne sammeln.
Ohne sammeln, das genau. Aber du konntest, glaube ich, noch dein Spiel mit integrieren, dein
genau.
Spiel.
Du konntest die Pokémon aus dem Game Boy genau. quasi deine trainierten Pokémon auf die Konsole packen und dann hattest du quasi so in 3D, in so einem richtigen Wettkampf-Arena, genau, Stadion, konntest du gegen andere kämpfen. Das war irgendwie auch schon geil.
Und das beschissenste Pokémon-Spiel, was ich dann hatte, das war kurz danach, da gab es ein Spiel, da muss man die Pokémon nur fotografieren. Da ist, ohne Kack, da ist man mit so einer Art Zug durch eine Welt gefahren und dann hattest du die Aufgabe, immer Pokémon, die links stimmt. und rechts immer rausgesprungen sind, irgendwie zu fotografieren. Und ja, eine Zeit lang hat es gefesselt und dann ist man, glaube ich, in die Pubertät gekommen und hat sich für andere zu fotografieren Sachen interessiert.
Kann ich an der Stelle nochmal eine Lanze für Kleinstein brechen? Er hieß im englischen Original nämlich Geodude.
Mega geil. Das ist und der wie heißt die Weiterentwicklung? Geodick?
Namen waren echt total wichtig, weil die Pokémon konnten ja auch immer nur ihren eigenen Namen sagen. Ja. Und ich fand, Pikachu klang bei seinem Angriff immer so ein bisschen, als würde er gerade auf dem Klo sitzen und als wäre gerade echt ordentlich Alarm im Darm. Can't be unheard, ja.
Ich fand, den schönsten Sound hatte ja das Pokémon Pummeluff, was eigentlich nichts konnte, außer singen und dann alle anderen sind in den Schlaf gefallen.
Schön
aber das war wirklich... Ja, wir können uns jetzt einfach mal zurücklehnen und uns das mal gemütlich anhören.
Perfektes belgisches Pokémon. Wisst ihr eigentlich, wie viel, das habe ich nämlich auch...
150.
Ja, genau. Ich wusste nämlich immer nur, ich bin ja groß geworden, da gab es 150 Pokémon. Wisst ihr, wie viel es heute gibt?
Oh.
Was sind die 700?
Ja, es hat mich doll überrascht. Es müssten, also 721 bestätigte und dann gibt es nur noch...
Früher war alles besser.
Dunkle Ziffer ist hoch.
Oh. Ein vermutetes...
Aus dem Reagenzglas und so.
Also es besteht die Möglichkeit, dass es 722 Pokémon gibt. Und das finde ich. Und das war auch ein Grund, weswegen ich, glaube ich, nachher den Spaß daran verloren habe, weil diese 150, die waren real, die waren cool. Ja. Aber dann war es so für mich, okay, jetzt bringen wir neue raus. Die sahen auch so glatt gezeichnet aus, die hatten den fehlten Ecken und Kanten, auch vom Charakter her. Und da, also muss ich jetzt wirklich sagen...
Die Pokémon sind bekannt für ihre Charakter.
Und da habe ich vermutlich als Kind auch schon gemerkt, okay, jetzt wird mir jetzt alles so kommerziell.
Bleib real.
Da, aber da habe ich dann wirklich, daran habe ich dann das Interesse auch verloren, weil diese Erweiterung der Welt, die war für mich dann sehr beliebig und wie ich jetzt sehe, hat mich meine Vermutung auch nicht getrübt und bei 722 hast du ja auch keinen Bock mehr, die jetzt auswendig
genau. zu machen. Genau, und du willst sie ja eigentlich auch alle haben. Ne? Das war ja auch das Motto des Spiels, es hieß Gotta Catch 'em All, ja, fangen sie alle. Und das ist auch Teil des Titelsongs von der Serie, von der Pokémon TV-Serie. Und ich finde, dieser Titelsong, der würde ja auch ganz gut als Hymne, finde ich, für besorgte Bürger funktionieren.
Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land. Suche weit und breit.
Das ist hart.
Flüchtlinge!
Oh.
Flüchtlinge! Ja, war ja was denn?
Das sind normale Gedanken. Und jetzt sagt ihr, er ist wieder der Durchgepeitschte.
Jetzt hast du es aber wirklich am falschen Tritt erwischt.
Und dieses Kämpfen und Sammeln soll jetzt auch im realen Leben möglich werden, und zwar mit der App Pokémon Go. Die gibt es demnächst für iOS und für Android. Es soll so eine Augmented Reality App.
Ah, stimmt. Das fand ich hingegen nochmal geil.
Finde ich auch, weil dann kannst du halt wirklich durch, es gibt da so einen YouTube-Clip, und da sieht man, wie dann in so einer belebten Einkaufsstraße alle gemeinsam Mewtwo besiegen, ja, und das, also da hätte ich auch ziemlich Bock drauf.
Das wird nochmal gut.
Wie funktioniert das denn?
Du läufst halt rum, und durch die Geolokalisierung weißt ja, wo Pokémon versteckt sind und wo andere Trainer sind, und zusammen könnt ihr dann halt gegeneinander kämpfen oder halt dieses Pokémon besiegen, und also das finde ich
gut, ne? Das wird nochmal ein Refresh geben.
Auf einmal steht man im Kaufhaus und kriegt so einen selbstgebastelten Ball an den Kopf.
Genau. Ey, du Assi!
Also eigentlich alles wie immer.
Also, no change, day.
Mit dem Blick auf die Uhr muss ich leider sagen, das war's schon wieder mit dem Schlussstrich im Monat Februar. Ihr könnt uns Kritik auf der Facebook-Seite von Detektor FM.
Nein, woanders. Kritik immer woanders. Lob bei uns.
Lob bei uns, genau.
Kritik
genau.
Ganz weit weg.
Was war jetzt unser Feedback für die Sendung? Ich würde sagen... Das war mein
Letzter. Wir versuchen es Anfang April wieder. Bis dahin macht's gut und vielen Dank fürs Einschalten.
Auf Wiederhören.
Danke fürs Zuhören.
Also, ihr wisst schon Bescheid. Abschalten.